Gut möglich, dass ihr schon mal von dem Marshmallow-Test gehört habt. Das ist eins dieser Experimente, über das häufiger geredet wird, das vor vielen Jahren stattgefunden hat. Also im Labor hat man Kinder geholt und die hat man in einem Versuch vor so ein Marshmallow gesetzt und hat gesagt, wartet einen Moment, also der Versuchsleiter hat den Kindern gesagt, so, der Marshmallow ist für dich, du darfst ihn essen, ich gehe kurz raus, ich muss was erledigen. Und wenn ich wiederkomme und der ist noch da, dann kriegst du noch einen zweiten. Und die Kinder mussten überlegen und schauen, schaffen sie das? Also können sie sich zusammenreißen, um zu warten? Sie wissen ja nicht, wie lange geht's, ne? Bis wann dauert das, bis der Versuchsleiter wiederkommt? Und das war schon fies. Also das Experiment mal das gefilmt dann und geguckt, ne, wie die Kinder in den Situationen sich verhalten. Ne, ob sie den Marshmallow die ganze Zeit anstarren oder vielleicht mal so mit dem Finger mal so dran probieren. Und manche haben es geschafft und andere eben nicht. Und das ist eben eins von den Experimenten, Untersuchungen, die man ausgewertet hat, nicht nur für den Moment selbst, sondern dann auch viele Jahre später, indem man geguckt hat, so, wie hat sich das denn entwickelt bei den Kindern? Was ist denn aus ihnen geworden? Haben sie was erreicht? Sind sie erfolgreich gewesen in der Schule, im Studium, im Beruf? Also hat man nach 10, 20, 30 Jahren mal so verglichen, wie war das denn bei denen? Und das hat sich herausgestellt, also ich habe jetzt keine Prozentzahlen im Kopf, aber es sind diejenigen, die im Kindheitsalter da einen ziemlich starken Willen hatten und sich zusammenreißen konnten, die haben was erreicht, die haben mehr erreicht im Leben. Die waren später eben, weil sie sich auch in Schulzeiten, in Studienzeiten, in Berufszeiten mehr zusammenreißen konnten und geduldig auch mal sein konnten, haben die dann, man hat das an der Zahlen festgemacht, deutlich mehr verdient als diejenigen, die impulsiv schnell reagiert haben. Und wahrscheinlich ist das nicht euer Problem, dass ihr täglich vor so einem Marshmallow sitzt und überlegen müsst, soll ich den essen oder soll ich den nicht essen? Vielleicht sieht das eher so aus. Na, ihr denkt drüber nach, oh, morgen Englischtest. Eigentlich sollte ich jetzt schlafen gehen, aber was macht man, ne? Vielleicht dann doch noch was am Handy gucken oder vielleicht doch noch ein paar YouTube-Videos sich anschauen. Das ist normal, das ist menschlich. Und heute Abend geht es um das Thema Treue und Versuchung. Treue und Versuchung. Ihr dürft, wenn ihr eine Bibel jetzt dabei habt, gerne aufschlagen, Sprüche 5. Daran werden wir uns orientieren für diesen Abend. Und in Sprüche 5 werden zu Beginn zwei Eigenschaften genannt, zwei Eigenschaften der Weisheit, die ganz, ganz wesentlich sind für Weisheit. Ich lese mal Sprüche 5, 1 bis 2. Mein Sohn, horche auf meine Weisheit, zu meiner Einsicht neige dein Ohr, dass du Besonnenheit behältst und deine Lippen Erkenntnis bewahren. Besonnenheit und Erkenntnis, das sind diese zwei Begriffe, die auch schon in Sprüche 1 vorkommen. Besonnenheit, das ist so ein Wort im Hebräischen, Mesima. Das Wort kann im Positiven bezeichnen, da ist jemand, der hat gute Pläne und er lebt danach. Aber interessanterweise wird das Wort auch für diejenigen gebraucht, die schlechte Pläne haben und auch danach leben, also einen schlechten Charakter haben, danach leben. Das ist einfach jemand, der zielstrebig nach dem lebt, was in ihm steckt. Er lebt entsprechend seiner Werte und seiner Pläne, im Guten wie im Bösen. Und ich lese mal mit euch auch die Verse, die ihr im Skript findet. Sprüche 24, Vers 8. Sprüche 24, Vers 8. Wer darauf sinnt, Böses zu tun, den nennt man einen Mesima. Also hier steht einen Ränkeschmied. Wenn wir es 1:1 übersetzen wollten, ja, dann müsste man sagen, den nennt man besonnen. Ja, was heißt das? Besonnen. Also das passt vielleicht hier in dem Zusammenhang weniger. Aber wer das im Blick hat, Böses zu tun Und der macht das dann auch, ja, der ist eben in dem Sinne geradlinig. Sprüche 1, Vers 4, das ist ja ein Vers, den wir schon gelesen haben am Anfang. Um Einfältigen, also das ist die Absicht, um Einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Also junge Männer, die auf einem guten Weg sind, die sollen Besonnenheit lernen, indem sie ihrem Charakter entsprechend geradlinig handeln. Sprüche 2, Vers 11. Besonnenheit wacht über dir, Verständnis wird dich behüten. Das sind ja zwei Begriffe, die hier parallel gesetzt werden, also so ein Parallelismus. Besonnenheit und Verständnis, also sind hier jetzt keine zwei verschiedenen Dinge, sondern das ist das Gleiche. Das wacht über einen, das behütet einen. Also hier geht es um diese Eigenschaft. Natürlich, wir glauben als Christen daran, dass Gott uns bewahrt, dass Gott uns behütet. Aber in vielen Fällen, denke ich, können wir auch sagen, wenn wir besonnen im positiven Sinne handeln, dann liegt da ein großer Segen drauf. Dann erleben wir auch dadurch Gottes Bewahrung und sein Behüten. Das ist absolut wichtig, Besonnenheit. Erkenntnis, das ist ein allgemeiner Begriff, der benutzt wird. Und zusammen mit Besonnenheit steht er auch an mehreren Stellen im Fokus der Sprüche. Also zum Beispiel Vers 7, Kapitel 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Also hier geht es auch um die Erkenntnis oder in Kapitel 2, Vers 11, den haben wir gerade schon gelesen. Besonnenheit wacht über dir, Verständnis wird dich behüten. Das sind auch beide Begriffe, die verwendet werden. Die Frage ist ja, die wir uns stellen müssen, wie ist das mit den Dingen Besonnenheit und Erkenntnis? Da würden wir vielleicht sagen, okay, Erkenntnis, wenn wir so unser deutsches Wort nehmen, da nimmt man zu an Zeit. Ne? Aber wie ist das mit der Besonnenheit? Also Dinge können wir lernen, in unserem Erkenntnis können wir wachsen, in unserer Erkenntnis. Aber Besonnenheit, kann man das lernen? Oder ist das einfach so ein Charakterzug, den hat man oder man hat ihn nicht? Also das scheint ja diese Studie mit den Marshmallows irgendwie auszusagen. Die Leute, die das in ihrer Kindheit haben in sich, die besonnen sind, die schaffen es auch später zu was. Und die eben, die eher impulsiv handeln, ja, die eher nicht, ne? Oder nicht in dem Ausmaß, muss man sagen. Sicher gibt es da Ausnahmen, aber das scheint doch irgendwie was zu sein, was man als Charaktereigenschaft hat und was auch so bleibt. Also hier, um das in dem Bild zu zeigen, das ist ja auch so ein Begriff oder so eine Redensart, die man häufiger verwendet, Nature or Nurture. Also es ist die Natur, verhalten wir uns so, wie wir halt geschaffen worden sind, als Persönlichkeit, als Charakter, oder ist das doch irgendwie Nurture, also das, was wir aufnehmen, das, was wir lernen, das Umfeld, in dem wir sind, durch das wir geprägt sind. Ja, was würdet ihr denn sagen? Ist das angeboren oder anerzogen? Also diese Besonnenheit. Kann man sich da verändern? Also ich frage euch mal so direkt, meint ihr, das ist eine Charaktereigenschaft oder ist das was, was man lernen kann? Ja.
Ich glaube, zum Teil ist es angeboren. Ja.
Ja.
Ich glaube, ein Großteil ist das, wie man erzogen wird.
Aha. Okay, ja.
Ich glaube, man kann es auch lernen, weil ja in Sprüche 5, 1 und 2 ist ja auch eher so das Höre drauf,
aha,
damit es kommt.
Ja. Mhm. Okay. Ja. Ja, Jonathan.
Und damit lernt man es ja quasi von ihnen, aber gewissermaßen schon in der Wiege. Also irgendwie so ein Mittelding, aber vieles ja da in Familie ähnlich.
Ja, ja, okay. Ja, ihr kennt wahrscheinlich, wenn ihr so überlegt, wer ist so in eurem Freundeskreis oder in der Gemeinde oder wo auch immer. Es gibt so diese Typen, die sind sehr beständig, die sind sehr reflektiert, die überlegen lange, bevor sie etwas tun, manchmal zu lange, ja. Die sind halt von Natur eher besonnen oder eher ruhig. Ne? Und es gibt andere, die sind halt sehr impulsiv. Die leben irgendwie im Jetzt, nicht auf das, was kommt. Das ist auch von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Wir in Deutschland, wir sind eher so Leute, die langfristig denken häufig, aber in vielen anderen Ländern, gehe irgendwo nach Afrika, warum ist das so, dass Entwicklungshilfe zum Beispiel da häufig auf Schwierigkeiten stößt? Ja, weil die Leute das nicht gewohnt sind zu denken, wenn wir jetzt so handeln, dann wird es uns in 20 Jahren oder der nächsten oder übernächsten Generation besser gehen. Also klar, das ist ein bisschen Persönlichkeit, das ist ein bisschen Kultur, aber ich denke, man kann da an sich arbeiten. Und das muss man lernen. Also ich glaube, klar, wenn man jemand ist, der super zögerlich ist und der immer alles auf die lange Bank schiebt, dann muss man auch lernen, mal aktiv zu sein und mal was anzufassen. Aber wenn man sehr impulsiv ist, das muss man lernen. Und in dem Kapitel 5 hier, Sprüche 5, da beschreibt Salomo diesen inneren Kampf, der vorgeht. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit dem inneren Kampf um, der eigentlich in jedem vorgeht? Hier wird es anhand von Männern beschrieben. Ihr Söhne, nun denn ihr Söhne heißt es, aber das betrifft natürlich Männer wie Frauen. Also ich möchte mal mit euch die Verse lesen. Kapitel 5, Vers 3. Denn Honig träufeln die Lippen der Fremden, und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Ich lese weiter bis Vers 6. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, auf den Sheol halten ihre Schritte zu. Damit du auf den Pfad des Lebens nur nicht Acht gibst, sind unstet ihre Bahnen und du erkennst es nicht. Also, da wird eine Situation beschrieben oder ein Bild beschrieben von zwei Dingen, Honig und Öl. Also ihr habt gut Abend gegessen, jetzt kann ich euch das zeigen. Ansonsten vielleicht, je nachdem, wie ihr tickt. Also Honig, super lecker, sehr süß, mag ich auch sehr gerne. Halte mich auch da an die Sprüche, was Salomo schreibt. Ne? Ist Honig mein Sohn, denn er ist gut. Also Honig ist eigentlich was Gutes, ja. Aber hier wird ein Bild beschrieben, eine Sache, Honig und Öl, das scheint uns sehr positiv zu sein, aber was ist denn die Realität, die dahinter steckt? Also es geht nicht um Honig und Öl, sondern er sagt hier, Honig träufeln die Lippen der Fremden, also der fremden Frau, die wird hier beschrieben, wörtlich heißt es hier der Ausländerin, aber damit ist natürlich keine Person bloß aus dem Ausland gemeint, also das können wir nicht als Deutsche so übertragen, sondern es ist einfach eine Fremde. Also Honig träufeln die Lippen der Fremden und glatter als Öl ist ihr Gaumen, aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Also Honig und Öl, so scheint uns das zu sein, aber was steckt dann dahinter? Und da muss man reflektiert, da muss man besonnen sein, nicht gleich dem ersten Impuls zu folgen, sondern sich bei Dingen zu fragen, okay, welche Konsequenzen hat das hier? Also in Kapitel 5 geht es ja darum, dass ein Mann versucht wird von einer anderen Frau, die nicht seine Frau ist. Und der Mann zuerst hat nur den Blick auf das Positive, ist normal, auf das Äußere der Frau, auf die Möglichkeit, die sich ihm bietet jetzt. Aber Salomo sagt, aber pass auf, im Endeffekt ist das bitter wie Wermut. Also Wermut, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand von euch gegessen hat, wurde damals hauptsächlich zu ärztlichen Zwecken genutzt. Das hat man benutzt für Medikamente, weil man dem besonderen Wert beigemessen hat. Wird in unserer heutigen Zeit, glaube ich, für manche Drinks im Alkohol beigemischt. Aber ansonsten ist das ein bitterer Beigeschmack, der da ist. Das Schwert, das ist scharf. Ein zweischneidiges Schwert, das ist scharf. Da kann man sich verletzen. Und das Bild, ja, das hier gebraucht wird, außen sieht alles super aus, aber was steckt denn innen drin? Und vielleicht ein Bild, was wir leichter verstehen können, so ein Apfel. Ne? Also der sieht von außen vielleicht super lecker aus. Der ist reif, den mag man gleich nehmen und reinbeißen, aber wie sieht es denn innen drin aus? Ne? Wie sieht es denn innen drin aus? Innen drin ist er verrottet. Das sagt Salomo. Also hier geht es um ein Angebot, das äußerlich super aussieht, aber innerlich ist es verrottet. Warum ist es so schwer, Versuchung, also in einer Versuchungssituation, das zu reflektieren, besonnen zu sein und Versuchung als das wahrzunehmen, was sie wirklich sind? Also mir geht es jetzt nicht nur um sexuelle Versuchung, sondern allgemein um Versuchung. Warum ist das so schwer? Bitte, die verlocken?
Also die Versuchungen,
ja,
verlocken.
Ja, genau. Ja, sie verlocken ein, ja.
Das ist ja auch das, was man vielleicht gerade in dem Moment machen will und dann checkt man nicht
dazu. Ja, ganz genau, ja. Ja.
Also kurzfristig sieht so, so toll aus, das ganze langfristige dann nicht mehr so wichtig ist.
Mhm, ja, genau. Also das kurzfristig habe ich einen Gewinn davon. Oder ich meine das zu haben, ne? Sind bestimmte Hormone, also wenn man das biologisch betrachtet, dann sind das bestimmte Hormone, die ausgeschüttet werden. Und dann habe ich das Gefühl, ich muss eine Situation ergreifen, weil dann geht es mir gut. Egal, ob es um sexuelle Versuchung geht oder ob ich eben abends und weiß, am nächsten Morgen sollte ich fit sein und ich liege im Bett, aber ich denke, hey, jetzt eigentlich will ich mir noch was anschauen, obwohl ich schlafen sollte. Ist mir jetzt egal, ob das jetzt, was das inhaltlich ist, ja, aber ich weiß, was ich sollte, aber irgendwie fällt es mir schwer. Das ist der innere Kampf, der geht in jedem von uns vor. Das ist völlig normal und das wird auch beschrieben, nicht nur hier im Alten Testament, dieser innere Kampf, der wird auch von Paulus mal beschrieben im Galaterbrief, Kapitel 5. Können wir mal aufschlagen. Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also wenn jemand wiedergeboren ist, wenn jemand Christ geworden ist, wenn jemand sich bekehrt hat von seinem eigenen Weg und gesagt hat, ich möchte nicht mehr meinen eigenen Weg gehen, sondern ich möchte den Weg mit dem Herrn gehen, dann bekommt er den Heiligen Geist, der in ihm wohnt. Aber das heißt nicht, dass dann immer alles super läuft, sondern dann passiert das genauso, dass auch Kämpfe da sind. Das ist normal. Ist schon mehrmals passiert, dass Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ich habe mit dieser Sünde zu kämpfen, ich habe wirklich mit ihr zu kämpfen und ich komme davon nicht los. Und manchmal sind dann Leute auch so verzweifelt irgendwie, dass sie meinen, bin ich überhaupt Christ, habe ich mich bekehrt? Das könnte eine Frage sein, die manchmal Sinn macht, sich zu stellen. Also klar kann das sein, dass das Ganze nur ein oberflächliches Bekenntnis war und ich die Sünde noch viel zu sehr liebe, mehr als Jesus. Na klar kann das sein. Aber dass der innere Kampf da ist, das ist auch ein Zeichen dafür, hey, du bist Christ, ja, weil sonst würde dieser Kampf vielleicht gar nicht stattfinden, das Fleisch und der Geist. Also das findet statt und das findet auch hier in den Sprüchen statt, dass ein Kampf da ist. Es geht nicht bloß darum, was ist jetzt klug zu tun, sollte ich jetzt eher lernen oder sollte ich jetzt eher schlafen, sondern hier geht es ja ganz direkt um die Frage, falle ich in Sünde? Und verunehre Gott dadurch und zerstöre auch ganz nebenbei mein eigenes Leben, ja, irgendwie, oder beschädige es, oder vertraue ich auf Gott. Das ist der innere Kampf, der geht in jedem von uns vor. Warum ist es so schwer? Ja, weil wir häufig doch irgendwie Instinkt oder Trieb gesteuert sind und weil das Fleisch in uns wohnt, der Geist auch, ja, aber auch das Fleisch. Also das ist der innere Kampf, der hier beschrieben wird. Und jetzt beschreibt Salomo ab Vers 7 den Weg der Torheit. Also es sind zwei Wege, die uns gegenübergestellt werden. 7 bis 14 der Weg der Torheit und dann 15 bis 20 ist der Weg der Weisheit. Und die Frage ist wieder hier für uns, ja, welchen Weg wollen wir gehen? Den Weg der Torheit oder den Weg der Weisheit? Ich lese die Verse 7 bis 8, Sprüche 5, 7 bis 8. Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich und weicht nicht ab von den Worten meines Mundes. Halte fern von ihr deinen Weg und komm ihre Haustür nicht nahe. Also mach doch einen großen Bogen drumherum, sagt Salomo. Das ist das Beste, was man machen kann. Ja? Also vielleicht gar nicht so nah dran zu kommen, sondern zu sagen, egal was dich versucht, ja? Also ist es eine Person, ist es eine Frau, ist es ein Mann, den du oder die du attraktiv findest und wo du dich irgendwie angezogen fühlst und irgendwie doch suchst du immer wieder die persönliche Nähe. Ja, wenn du weißt, dass es Sünde ist und dass du damit nicht zurechtkommst, dann machst du vielleicht besser einen großen Bogen. Wenn du weißt, irgendwo im Internet habe ich große Schwierigkeiten, auf gewisse Seiten zu gehen, weil dort immer wieder Bilder auftauchen, die mich irgendwie in Versuchung führen, ja, dann kann das vielleicht eine Hilfe sein, irgendwie einen Werbeblocker zu benutzen oder so. Aber wenn das alles nichts hilft, dann ist es vielleicht dran zu sagen, okay, die Seiten besuche ich halt nicht mehr, ja, weil ich einen Bogen machen möchte um die Versuchung rum. Und das ist ja manchmal schwer zu beurteilen, weil man muss sagen, das Fleisch, das in einem wohnt, das wird man nicht los dadurch. Also man wird dadurch nicht automatisch heiliger, aber man geht einer Versuchungssituation aus dem Weg. Und das ist auch Weisheit, zu sagen, hey, ich habe mit dieser Sache große Probleme. Also wir wissen das bei Menschen, die alkoholabhängig sind und die damit Schwierigkeiten haben, ja, am besten sich nicht in Situationen begeben, in denen sie versucht werden, Alkohol zu trinken. Ich hatte damals in meiner Stuttgarter Zeit einen Freund, der als Jugendlicher große Probleme hatte mit dem Alkohol und eines Tages wieder zurückgefallen ist in den Alkohol. Und dann war es so, dass er überlegt hat oder gefragt hat, ob er eine Weile bei mir wohnen könnte. Und was war das Erste, was ich gemacht habe? Klar, ich habe keine großen Ansammlungen von alkoholischen Getränken, aber vielleicht hat man doch irgendwo eine Weinflasche stehen oder ähnliches, ja. Und das Zeug habe ich ganz schnell weggeräumt, ist doch klar. Wenn das Versuchung ist, bei solchen Dingen, da haben wir das im Blick, ja. Aber bei sexuellen Versuchungen oder bei anderen Dingen, wenn ich weiß, ich bin versucht zu lästern vielleicht, okay, dann sind das vielleicht persönlich manche Menschen, die mich irgendwie dazu verleiten und immer wieder schlecht reden. Ich habe eine junge Frau bei uns aus der Gemeinde im Blick, die gesagt haben, hey, auf meinem Arbeitsplatz habe ich mich so schwer damit getan. Ich musste immer wieder irgendwie mitmachen, weil gelästert wurde an meinem Arbeitsplatz. Die hat es so weit gebracht, dass sie gesagt hat, nee, es ist Zeit zu wechseln. Okay, das könnte sein, das ist ein radikaler Schritt. Aber was sagt denn Jesus? Ja, manchmal ist es besser, die eigene Hand abzuhauen, als dass der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Besser das Auge auszureißen, als dass der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Ist ein Bild natürlich, das er verwendet, aber das zeigt die Dramatik. Halte dich fern. Und wir beten das oder haben das im Blick vielleicht, Matthäus 6, Vers 13, das ist ja im Vater unser. Führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Und es ist gut, das zu beten, führe uns nicht in Versuchung. Aber denken wir nicht, okay, wir beten das und leben halt so weiter wie bisher. Nee, wir sind auch irgendwo selbst dafür verantwortlich. Wenn wir wissen, in einer bestimmten Situation werden wir immer wieder versucht, dann ihr auch aus dem Weg zu gehen. Halte dich fern, das ist der erste Rat, den Salomo gibt. Oder sagen wir mal, das ist der erste Weg der Torheit, eben sich nicht fernzuhalten, sondern den Weg zu gehen. Und wenn das denn passiert ist, dann werden in den Versen 9 bis 11 die Folgen der falschen Wahl beschrieben. Kapitel 5, 9 bis 11. Sonst gibst du anderen deine Lebensblüte und deine Jahre einem Grausamen. Sonst sättigen Fremde sich noch an deinem Vermögen, an deinem mühsam Erworbenen in eines Ausländers Haus. Also wird das beschrieben, was das mit sich bringt, wenn man die falsche Wahl trifft, wenn man sich auf sexuelle Versuchung einlässt. Und das sind drei Dinge, die beschrieben werden. Ja, das ist Knechtschaft, das ist Armut, das ist Krankheit. Es war damals natürlich in dem Kontext auch so, wenn man, also wenn ein Mann mit einer Frau geschlafen hat, die ihm nicht gehört, sondern die mit jemand anders verheiratet hat, dann hatte das natürlich dramatische Konsequenzen. Krankheit auch, da ist vielleicht an Geschlechtskrankheiten zu denken, aber auch sonst, ja, wenn das bekannt wurde, dann hat einen das zerstört. Vielleicht denken wir, okay, heute ist das ja nicht mehr so dramatisch. Ja, heute wird man nicht geächtet, wenn man sich einen anderen Partner sucht oder mit einem Partner zusammenzieht, mit dem man nicht verheiratet ist, sondern heute gilt das als normal. Aber das heißt, dass vielleicht äußerlich das in unserer Gesellschaft als normal angesehen wird. Aber aus dem Blick Gottes kann alles dadurch zerstört werden. Wie schade ist das und wie dramatisch ist das, was hier beschrieben wird. Und dann werden in den Versen 12 bis 14, da wird die falsche Wahl im Rückblick betrachtet. Kapitel 5, 12 bis 14. Und du sagst: Ach, wie konnte ich nur hassen die Zucht? Wie konnte mein Herz nur die Mahnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen, dass ich mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte? Wie leicht hätte ich ganz ins Unglück geraten können, mitten in der Versammlung und der Gemeinde. Hätte ich doch. Das ist dieser Blick, der zurückgeworfen ist, wo da dieser Mann ist, der jetzt reflektiert, was ist denn tatsächlich passiert. Vielleicht ist das manchmal gut, sich zu überlegen, nicht erst in der Situation, in der ich stehe, in sexueller Versuchung, wo ich dann komme ich gar nicht so weit zu überlegen, okay, macht es jetzt Sinn oder macht es keinen Sinn, sondern dann bin ich ja irgendwie impulsgesteuert. Aber vielleicht mal vorher zu überlegen, okay, was würde denn passieren, welche Konsequenzen hätte das denn für mich, für vielleicht meinen zukünftigen Ehepartner oder meine Beziehung, wenn ich mal heiraten werde, oder meinen aktuellen Ehepartner? Was würde dadurch zerstört werden an Zeugnis für Gott? Was würden andere Menschen denken? Also würden es vielleicht nicht als negativ wahrnehmen oder nicht als verwerflich, aber das Zeugnis, das wäre natürlich schon irgendwie beschädigt. Was ich hier mutmachend finde, ist, es wird schon als sehr dramatisch beschrieben, aber es gibt einen Weg zurück. Und das finde ich so schön, dass es nicht mit einer damit endet, dass hier irgendwas zusammenbricht und jetzt halt Pech gehabt, falsche Entscheidung getroffen, jetzt ist vorbei, sondern hier wird das so beschrieben: Wie leicht hätte ich ganz ins Unglück geraten können, mitten in der Versammlung und der Gemeinde. Also, der ist gefallen, aber er steht wieder auf. Es gibt einen Weg zurück, und das finde ich so schön, dass wir das wissen dürfen als Christen, auch wenn wir falsche Entscheidungen getroffen haben in unserem Leben. Ja, wem geht das nicht so? Vielleicht nicht bei jedem auf diesem Gebiet, aber wenn wir falsche Entscheidungen getroffen haben, dann kann das dramatische Folgen haben, aber das heißt nicht, dass wir nicht wieder umkehren können, und das heißt nicht, dass der Herr uns nicht annimmt. Wie schön wird das veranschaulicht, ja, in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Sohn, der weggelaufen ist, der mit dem Erbe, mit seinem Teil des Erbes abgehauen ist, alles verprasst hat, sich nicht mal traut irgendwie, sich schämt unglaublich, umzukehren. Ja, aber wie schön wird das beschrieben, dass der Vater wartet, schaut, ihm entgegenrennt und mit offenen Armen ihn annimmt. Und das, finde ich, ist auch eine Botschaft, die wir als Christen uns immer wieder sagen müssen. Es geht nicht bloß darum, moralische Dinge und Handlungen von einem selbst oder vielleicht auch von anderen zu beurteilen, zu sagen, gerade wenn man auf andere schaut, schau, da siehst du, was passiert, ne, wenn man falsche Entscheidungen trifft. Ja klar, es kann dramatisch sein, aber Gott ist da. Gott möchte uns immer wieder annehmen. Gott möchte für uns da sein, auch wenn wir Entscheidungen getroffen haben, die schlimm waren. Also ich finde das so positiv, dass es hier nicht nur mit einem schlimmen Ereignis endet, sondern es gibt den Weg zurück. Sonst hätte Jesus ja auch nicht kommen müssen zu uns, wenn er nicht diesen Weg wieder hätte öffnen müssen. Denn vielleicht haben wir bestimmte Sünden nicht begangen, aber wir sind doch in unserem Herzen nicht besser. Und häufig ist es so, dass vielleicht manche Menschen in Versuchung geraten sind, in die wir selbst noch nicht geraten sind, ja, und warum hat es den anderen erwischt und mich nicht? Manchmal kann man es nicht verstehen. Es gibt einen Weg zurück. Also, es wird uns der Weg der Torheit hier beschrieben und jetzt in den Versen 15 bis 20 wird der Weg der Weisheit beschrieben, also dieses gut zu leben. Die Verse 15 bis 20: Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt, soll nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze, die Wasserbäche? Dir allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hirschkuh und anmütige Gemse. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Das Bild, das hier benutzt wird, das ist eigentlich das Bild von einer Quelle. Und Salomo macht den Unterschied zwischen einer Quelle, die ein Mann hat vor seinem eigenen Haus. Das war nicht selbstverständlich damals beim Volk Israel. Ja, da hatte nicht jeder seine Wasserleitung, die in sein persönliches Zimmer gereicht hat, sondern wenn jemand eine eigene Wasserleitung hatte, auch wenn jemand eine eigene Quelle hatte, besser gesagt, ja, dann war das ein großer Reichtum und was Außergewöhnliches. Das sollte man schätzen. Und dann wird hier ein Bild dem gegenübergestellt, also die eigene Quelle besitzen, super, da hat man den Jackpot gezogen. Oder die Wasserpumpe benutzen, die halt mitten im Dorf steht, an der sich jeder bedient. Also das hört sich vielleicht dramatisch an oder krass an, ne? Aber im Grunde geht es hier darum, dass Salomo sagt, ja, erfreu dich an deiner eigenen Frau, erfreu dich an deinem eigenen Partner und nicht an anderen Menschen, wo jeder hingeht irgendwie. Sondern es ist so, dass Salomo sagt, jeder soll dieses Glück erleben, einen eigenen Partner zu haben. Was ist das, was Wunderbares? Gerade wenn man jung ist und man das noch nicht weiß vielleicht oder noch keinen Partner hat, noch nicht verheiratet ist, dann ist das vielleicht ein weiter Blick nach vorne. Und klar, es gibt auch nicht die Garantie, dass jeder einmal heiraten wird, aber grundsätzlich ist das Gottes Plan, Gottes Geschenk. Das ist ja schon sehr anschauliche Sprache, wenn hier Salomo darüber spricht, dass man sich an den Brüsten berauschen soll und so weiter. Aber Sexualität ist nichts Negatives in der Bibel, sondern es ist etwas Positives. Das wird im Hohen Lied, was ja auch ein poetischer Text ist, da wird es auch, was das ganze Hohe Lied angeht, ja sehr, sehr bildlich beschrieben. Ich lese bloß diesen eigenen Vers, Kapitel 5, Vers 1 aus dem Hohen Lied. Ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. Ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam, esse meine Wabe samt meinem Honig, trinke meinen Wein samt meiner Milch. Esst, Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Also Liebe, Sexualität ist etwas, was gegeben ist von Gott. Nicht in erster Linie, um es einzuschränken, sondern um es zu genießen, aber am eigenen Partner. Das ist das Geschenk der Ehe und das Geschenk der Sexualität, die Gott gegeben hat in seinem Rahmen. Das ist der Weg der Weisheit, auf ihn zu warten und auf ihn zu vertrauen. Und in den letzten drei Versen schreibt Salomo, dass jeder von uns eben vor dieser Entscheidung steht. Jeder von uns muss sich entscheiden, welchen Weg er geht. Ich lese die Verse 21 bis 23. Denn vor den Augen des Herrn liegen eines jeden Wege und auf alle seine Bahnen gibt er Acht. Seine eigenen Sünden fangen ihn, den Gottlosen, und in den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Ein solcher wird sterben aus Mangel an Zucht. Und in der Größe seiner Narrheit taumelt er dahin. Also das Erste, was hier beschrieben wird, Gott kennt unsere Wege. Gottes Auge liegen auf unseren Wegen. Und ich denke, ja klar, Gott ist derjenige, der auf uns schaut und uns im Blick hat. Und manchmal wirkt das ja eben so wie der Aufpasser, der hier will, dass wir uns ja an seine Regeln halten, aber es ist in erster Linie sein gütiger Blick, der auf uns gerichtet ist. Es ist sein liebender Blick. Er schaut nicht auf uns, um Fehler zu suchen, sondern er möchte uns leiten. Er möchte uns führen. Er gibt auf unsere Wege Acht. Und das müssen wir wissen. Gott kennt uns, Gott sieht uns. Gefangen oder frei, ja, das ist diese Frage in Vers 22. Seine eigenen Sünden fangen ihn, den Gottlosen, und in den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Ja, wir denken irgendwie, wir sind dann frei vielleicht, wenn wir unseren Impulsen und unseren Wünschen nachgehen, aber sind wir dann in Wirklichkeit frei? Oder sind wir eigentlich gefangen? Also hier ist es derjenige, der in Sünde gefallen ist, derjenige, der unter einem Netz ist, der gefangen ist. Tatsächlich ist man eben nicht frei, wenn man Wege geht, die von Gott wegführen, sondern in Wirklichkeit ist man gefangen. Und am Schluss wird deutlich, wir sollen vom Ende her denken. Ein solcher wird sterben aus Mangel an Zucht und in der Größe seiner Narrheit taumelt er dahin. Denk vom Ende her. Und ich glaube, wie gesagt, das ist in einer Situation, in der ich dann vielleicht dazu neige, impulsiv zu handeln oder mir das zu nehmen, was ich denke, was mir gut tut, ja, das ist dann zu spät. Das ist zu spät. Das musst du vorher. Also da musst du vorher überlegen. Wenn du merkst, ich möchte weniger Süßes naschen, weniger essen, ja, was ist das Beste? Zu schauen, was kaufst du ein? Was ist denn bei dir zu Hause? Wenn du dem aus dem Weg gehst und kaufst die Sachen gar nicht ein, wirst du wahrscheinlich eben nicht so leicht in die Versuchung kommen. Sich vorher zu überlegen, was möchte ich? Wie möchte ich in eine Ehe gehen? Möchte ich als jemand in eine Ehe gehen, wo das vielleicht dann die dritte, vierte, fünfte Beziehung ist und dann schauen wir mal, ob das klappt? Oder möchte ich, dass mein Partner, den ich mal heiraten werde, dass das dann jemand ist, dem ich wirklich mein ganzes Leben schenken kann, mit dem ich mein Leben teilen kann? Im optimalen Fall mein ganzes Leben mit ihm zusammenleben kann, mit ihr zusammenleben kann, vom Ende her denken. Ich möchte zum Ende kommen hier und ich glaube, das sind wirklich diese zwei Dinge, die so wichtig sind für uns, Besonnenheit und Erkenntnis. Zwei Eigenschaften, mit denen der Salomo begonnen hat. Geben wir uns nicht damit zufrieden, dass wir denken, manche Menschen, die sind halt besonnen und andere nicht und ich vielleicht halt nicht so, sondern strebe doch danach. Mach das zum Gebet, dass du sagst, Herr, du kennst mich, du weißt, dass ich häufig Schwierigkeiten habe, mich unter Kontrolle zu halten, aber bitte hilf mir. Red mit anderen Leuten darüber, wenn du Schwierigkeiten hast. Dann rede doch mit anderen darüber und frag mal, wie geht's dir damit? Und sag, wie geht's mir damit? Und wenn du Schwierigkeiten hast oder vielleicht auch in der einen oder anderen Situation zu weit gegangen bist, als du dir das gewünscht hast, dann bekenne das vor Gott und kehre um zu ihm. Er möchte dich annehmen, er möchte wieder mit dir neu anfangen und dich führen und dir seinen Segen schenken. Ja, das war das Thema soweit für heute Abend, Treue und Versuchung. Und jetzt schließen wir einfach direkt an, was wir heute Morgen dann ausgelassen haben. Es gibt gern noch die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Vielleicht ist das so ein Thema, bei dem ihr denkt, ja, da hätte ich lieber eine anonyme Frage gestellt. Also ihr müsst das auch nicht im großen Rahmen machen. Ihr könnt auch, wenn ihr persönlich eine Frage habt, natürlich auf jemanden zugehen, auf mich oder auf einen Jugendmitarbeiter oder eine Jugendmitarbeiterin, wenn ihr da persönlich Fragen habt. Aber wenn Dinge sind, bei denen ihr sagt, hey, das würde mich schon interessieren mal, dürft ihr sehr gerne fragen. Oder auch, wenn Fragen von heute Morgen übrig geblieben sind, die wo es ja um den Umgang mit unserem Geld ging, das wäre dann jetzt auch noch die Gelegenheit.
Also das Thema wird ja in Kapitel 7 nochmal aufgegriffen und sogar noch öfters in den
Schriften. Ja, genau.
Und du hast gesagt, es gibt einen Weg zurück. Mhm. Klar, es gibt Vergebung. Mhm. Aber zum Beispiel in Kapitel 7 am Ende hört sich genau nicht so an. Mhm. Könntest du
da vielleicht nochmal was zu sagen?
Ja, jetzt müssen wir mal die Verse anschauen. Welche Verse sind das?
25.
Nicht schweife dein Herz ab zu ihren Wegen, verirre dich nicht auf ihre Pfade, denn viele sind die Erschlagenen, die sie gefällt hat, also die fremde Frau wahrscheinlich hier, und zahlreich alle, die sie ermordete. Ein Weg zum Sheol ist ihr Haus, der hinabführt zu den Kammern des Todes. Also es wird natürlich alles sehr bildlich dargestellt und die Dramatik wird hier deutlich. Und das ist durchaus so, dass man sein Leben mit falschen Entscheidungen ruinieren kann. Aber ich glaube eben erstens, das sind in den Sprüchen allgemein grundsätzliche Aussagen, Prinzipien, die häufig eintreffen, aber keine Aussagen, die man dogmatisch verstehen muss. Ich meine, das ist ja genauso, wenn Jesus in der Bergpredigt, das haben wir gehabt, sagt, hau lieber deine Hand ab, reiß lieber dein Auge aus. Das sagt er schon, um das dramatisch darzustellen. Aber ich glaube, vielleicht ist es doch nicht in jedem Fall hilfreich, sich die Hand abzuhauen. Aber die Bildsprache, die verwendet wird, die zeigt die Dramatik. Aber ich glaube nicht, dass die aufzeigt, dass es keinen Weg zurück gibt, sondern das ist möglich. Wann und wie, das wissen wir nicht. Ne? Also das weiß keiner. Also keiner könnte sagen, es gibt ja manche Menschen, die sagen, ja vielleicht irgendwo, wenn ich alt bin, dann habe ich ja noch Zeit, den Herrn zu suchen und Christ zu werden vielleicht oder umzukehren. Das weiß keiner, wie lange man lebt, wann das Ende ist und ob man noch mal die Möglichkeit hat, weil jetzt können wir lange darüber diskutieren, über den freien Willen des Menschen, aber so ganz frei ist er auf jeden Fall nicht, ja, sondern ich denke, Gott gibt uns Gelegenheiten, wo wir Raum haben zur Buße, aber die liegen nicht in unserer Hand, überhaupt nicht. Also, wie gesagt, wenn Fragen irgendeiner Art sind, auch persönliche, dann dürft ihr gerne auch auf einen der Jugendmitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zugehen und da vielleicht auch ins Gespräch kommen. Ja, dann möchte ich mit uns beten und dann übergebe ich wieder. Dann können wir noch, wie gesagt, singen und Bilder anschauen. Herr, wir danken dir, dass du gut bist. Manchmal fällt uns das schwer zu erkennen. Und zu glauben vielleicht auch, wenn wir das Gefühl haben, andere erleben irgendwie Freuden in ihrem Leben, die wir nicht haben oder die wir gerne hätten. Lass uns auf deine Güte vertrauen und daran festhalten, auch wenn das manchmal Verzicht heißt. Wir wollen glauben, dass du es gut mit uns meinst. Und danke, ja, dass du uns vor Schaden bewahren möchtest. Danke, dass du da bist, der uns aufnimmt und uns ruft. Möchte ich echt bitten, dass wir in diesem Bereich lernen, weise zu leben und dass du uns zu mehr besonnenen Menschen machst. Amen.